Die Bergpredigt ist die bekannteste Rede von Jesus Christus. Die bekannteste Lehre, die er gehalten hat. Und Jesus ist sehr wahrscheinlich der bekannteste Mensch der Menschheitsgeschichte. Selbst die Menschen, die nicht an ihn glauben, als den Sohn Gottes, haben Jesus schon mal gehört. Die bekannteste Rede vom bekanntesten Mensch dieser Welt. Wir wissen, dass Worte Zeiten überdauern können. I have a dream ist ein Satz, den wir kennen von Martin Luther King, der über Jahrzehnte sich hält. Viele wissen nicht sehr viel mehr als diese kurze Aussage und seinen Namen dazu. Und das, was wir uns heute anschauen, ist nicht nur ein Satz. Es ist eine ganze Rede von jemandem, der nicht nur über Jahrzehnte dadurch bekannt wurde, sondern über Jahrtausende. Eine Rede, die alles verändert hat. Und die Serie, in der wir uns gerade befinden, behandelt genau dieses kostbare christliche Juwel, dieses ethische Juwel. Als Jesus sie hielt, kamen die Menschen aus der ganzen Gegend, um ihm zuzuhören. Er war im Norden vom See Genezareth und aus den ganzen Großstädten sind sie alle herbeigekommen, weil sie gewusst haben, dieser Jesus, was der sagt, ist der absolute Hammer. Das sind neue Gedanken. Er heilt Kranke, also das, was er an Vollmacht hat, das ist eindeutig von Gott. Und sie strömen alle herbei, sie kommen sogar aus dem Ausland, sie kommen sogar aus Syrien, gehen in den Süden runter und versammeln sich alle und Jesus sieht sie alle. Und damit er gehört wird, steigt er auf einen Berg und spricht zu ihnen. Zuerst beginnt er damit, dass er an all die Leidenden und Not, die Menschen, die in Not sind, spricht. Und er sagt, selig sind die, die arm sind. Also glücklich können sich die schätzen, die arm sind. Ein völlig neuer Gedanke. Selig sind die, die trauern. Selig sind die, die Hunger haben. Selig sind die, die nach Barmherzigkeit suchen und die, die nach Gerechtigkeit suchen. Und es sind motivierende Worte, Worte, die Menschen so noch nie gehört haben. Und dann adelt Jesus all diejenigen, die ihm verbindlich nachfolgen. Und darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Das war das erste Thema dieser Bergpredigt, in dem Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, seid ihr das Salz dieser Erde. Ihr sorgt dafür, dass die Erde nicht zerfällt. Ihr seid das Licht dieser Welt. Wenn ihr nicht da seid, ist die Welt im Dunkeln. Und jetzt kommt der Part, der für die meisten am herausforderndsten ist. Jetzt kommt der Part, bei dem die meisten Menschen auf dieser Welt sagen, Bergpredigt ist nichts für mich. Kann ich nicht, geht gar nicht. Man kann überhaupt nicht nach der Bergpredigt leben, weil jetzt kommt eine Herausforderung, wo alle erstmal total geschockt sind. Denn Jesus nimmt sich die bekanntesten Sätze des Alten Testaments vor, die 10 Gebote. Und das Erste, was er sagt, wir lesen das, ich habe euch den Vers mit rausgesucht. Er sagt am Anfang, ich bin nicht gekommen, um diese 10 Gebote außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen und ihnen die volle Geltung zu verschaffen. Über die 10 Gebote wurde schon viel gesprochen. Ihr müsst euch vorstellen, jeder Junge in Israel war ein Hobbytheologe. Denn bis zum 12. Lebensjahr wurden sie unterrichtet. Und eines, was alle immer gerne gemacht haben, ist, über all die Aussagen des Alten Testamentes zu reden und über all die Auslegungen darüber zu reden. Es gab schon viele Rabbis, die seitdem unterwegs waren. Und immer, wenn jemand völlig neue Gedanken hatte, Gedanken, die vorher noch keiner hatte, dann hat der Rabbi gesagt, hör mal, bis jetzt habt ihr das gedacht. Aber jetzt kommt was Neues, weil ich sage nämlich, es könnte auch anders sein. Und diese Rabbis, die sich getraut haben, nicht nur über Gedanken von anderen Rabbis zu reden, sondern die sich getraut haben, völlig neue Gedanken ins Spiel zu bringen, diese Rabbis nannte man Rabbis mit Vollmacht. Und die klassische Aussage, wie sie so eine Rede gestartet haben, war, ihr habt bis jetzt gehört, ich aber sage euch. Und das ist immer mal wieder passiert, wenn ein Rabbi auftrat mit Vollmacht, ein besonders schlauer Typ. Und jetzt nimmt sich Jesus die 10 Gebote vor, über die sich die meisten Rabbis nur getraut haben, darüber zu reden, wie das im Alltag aussieht, in kleinen Dingen. Und jetzt nimmt sich Jesus die 10 Gebote vor und legt sie völlig neu aus. Und er sagt, ihr habt gehört, du sollst keinen töten. Ich aber sage euch, wenn du schon auf jemanden sauer bist, hast du ein Problem. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn du schon die Frau eines anderen haben willst, hast du schon ein Problem. Ihr habt gehört, du sollst keinen Eid brechen. Ich aber sage euch, ein Ja und ein Nein muss reichen. Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, liebe deine Feinde. Bete für die, die dich verfolgen. Die Menschen waren geflasht. Die waren total überrascht, wie Jesus diese Gebote neu auslegt. Und das, was Jesus macht, ist, dass er sagt, lass uns nicht darüber sprechen, dass es nicht in Ordnung ist, dass das Kind in den Brunnen fällt. Lass uns darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass das Kind überhaupt in den Brunnen fällt. Er sagt, lass uns nicht darüber sprechen, wie es dazu kommt, dass du am Abend irgendwann mal deine Katze durchs ganze Wohnzimmer schießt. Er sagt, lass uns darüber sprechen, wie dein Tag war. Wie kommt es dazu? Also so, wie wenn Jesus sagen würde, ihr habt gehört, du sollst keinen Unfall bauen. Ich sag dir, wenn du schon über Rot fährst, geht das problemlos. Wenn du an einer unübersichtlichen Stelle überholst, geht das problemlos. Wenn du mit Alkohol im Blut fährst, geht das problemlos. Oder wenn du vorher in Holland warst. Ja, da geht das problemlos. Und nicht erst, wenn du einen Unfall baust. Jesus sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht krank sein. Ich aber sage dir, wenn du mit dem T-Shirt bei Minusgraden rausgehst, hast du schon ein Problem. Wenn du dich ungesund ernährst permanent, hast du ein Problem. Oder das wäre so, wie wenn ihr sagen würde, ihr habt gehört, ihr sollt keine Probleme mit eurem Computer haben. Ich aber sage euch, wenn du keinen Mac hast, hast du schon ein Problem. Also Jesus packt das Problem an der Wurzel. Und gestern war ja ein wunderbarer Tag. Wer von euch war draußen bei diesem schönen Tag? Ich war draußen. Ich weiß, was Andreas gemacht hat. Er hat seine Hecke geschnitten, hat er mir gesagt. Und als ich mit Andreas telefonierte und er sagt, er hat seine Hecke geschnitten, habe ich mir gedacht, Mensch, was könnte ich eigentlich heute im Garten machen? So als Pause von der inhaltlichen Arbeit im Büro. Und dann laufe ich so über meine frisch eingesäte Wiese, die ich im Herbst noch schnell gesät habe. Und ich habe davor natürlich das ganze Unkraut weggemacht, ist doch klar, und habe dann Rollrasen drüber gelegt. Und das sah von Anfang an perfekt aus. Rollrasen, zack. Hab's meiner Frau gezeigt, sie war ganz begeistert. Gestern laufe ich über diesen Part, ganz frischer Rollrasen. Der Frühling blufft so ein bisschen gestern. Aber wie auch immer, laufe ich über meinen tollen Rollrasen. Und was sehe ich? Was sehe ich da? Das sind Disteln. Gut, die sehen ein bisschen aus, als hätten sie ein bisschen gelitten durch den Winter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall sehe ich diese Distel und sage, hör mal, habe ich euch Freunde nicht rausgeholt? Ich habe euch doch abgemacht, ich habe euch abgerissen. Und dann wühle ich da rum und was stelle ich fest? Da ist noch die Wurzel dran. Und die haben sich gefreut. Weil ich habe gesagt, ja gut, die mache ich mal oberflächlich weg. Ich reiß die mal raus, aber nicht alle habe ich mit Wurzel rausgerissen. Es gab ein paar, da ist die Wurzel drin geblieben und die hat sich gefreut. Der erste Tag, schönes Wetter im neuen Jahr, zack, kommen sie raus. Und das, was Jesus macht mit dieser Auslegung über die 10 Gebote, ist, dass er sagt, lass uns über die Wurzel reden. Lass uns über das reden, was da tief verbuddelt ist in dir. Denn wenn du dein Leben darauf aufbaust, dass du immer nur das, was oben rauskommt, abmachst, damit es gut aussieht, dann wirst du das Problem trotzdem mit dir mitschleppen. Und bei diesen 10 Geboten guckt sich Jesus mehrere an. Und ich nehme für heute Morgen das Herausforderndste für uns. Das Gebot, bei dem die meisten von euch sagen würden, damit habe ich keine Probleme. Damit werde ich auch nie Probleme bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Und wir gucken uns das deshalb an, weil ich glaube, dass wenn wir die Auslegung von Jesus ansehen, dass wir dann feststellen, dass wir damit jeden Tag zu tun haben. Und dieses Gebot, das heute Morgen hier auf dem Tisch liegt, wird dich vielleicht etwas schocken. Wir lesen das mal, Matthäus 5. Und da steht, wie man deutlich lesen kann: Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, die neue Auslegung, schon wer auf seinem Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Mit dem, du sollst nicht morden, da können wir schnell sagen, habe ich nichts mit zu tun. Aber das, was jetzt kommt von Jesus, nicht zornig sein, jemanden nicht beschimpfen und dass wir dann schon das Problem haben, dass da schon die Wurzel ist, jetzt fängt es an, in unserem Kopf sich zu bewegen und wir denken, okay, wir sollten uns darüber unterhalten. Die Frage ist jetzt, wie du dieses Gebot bis jetzt gelesen hast. Es ist ja ursprünglich von Jesus in der Sprache Aramäisch gesagt worden, aufgeschrieben worden. Und es gibt viele Übersetzer, die haben sich überlegt, wie kann man das ins Deutsche übertragen? Und das ist der Grund, dass du, wenn du die unterschiedlichen Übersetzungen liest, unterschiedliche Varianten findest, wie das übersetzt werden kann. Und bei diesem Gebot ist es genauso. Wenn du wissen willst, was Jesus wirklich gesagt hat, was in diesem Gebot drinsteckt, dann müssen wir zurückgehen zu dem, was hat er eigentlich wirklich gesagt. Wir müssen uns die Bedeutung der Worte anschauen und nicht nur die eine Variante, für die sich der Übersetzer entscheiden musste. Denn er kann den Vers ja nicht fünfmal aufschreiben, sondern er hat gesagt, okay, man kann es so sehen, man kann es so sehen. Ich denke, das ist am nahesten für die Leute, die meine Übersetzung lesen werden. Und dann hat er sich für diese Variante entschieden. Wir machen es heute von diesem Schwarz-Weiß der Übersetzung nochmal ein bisschen bunt und schauen uns in das rein, was Jesus gesagt hat. Und das Erste, was wir hier lesen, ist, da kommt ein Schimpfwort vor. Du Idiot wird zum Beispiel hier übersetzt. Und je nachdem, woher du kommst, ist das für dich jetzt schlimm oder nicht schlimm. Also ich war eine Zeit lang im Ruhrgebiet und wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der weiß schon, worauf ich jetzt hinaus, weil im Ruhrgebiet ist es nicht unbedingt schlimm, wenn du jemandem ein Schimpfwort sagst. Als ich da das erste Mal war, war ich erstmal geschockt. Da begrüßen sich Freunde und sagen, na du Sack, ne? Und na du, und dann kommen Worte, für die muss mein Sohn einen Euro zahlen, wenn er die sagt. Und ich habe das zuerst nicht verstanden, bis mir gesagt wurde, hör mal, das ist das Ruhrgebiet. Wenn du jemanden beschimpfst, ist das ein Kompliment. Das zeigt, wie stark eure Freundschaft ist. Okay, wenn du so denkst, muss ich dir erstmal sagen, das ist hiermit nicht gemeint. Sondern es geht um ein Wort, was wirklich verachtend ist. Also das Wort, was hier als Idiot übersetzt wurde, heißt im Aramäischen Raka. Und ihr hört schon an diesem Wort, Raka, das ist kein Wort, das ist kein schönes Wort. Du hörst schon das Potenzial von diesem Wort, Raka. Als würdest du jemanden ins Gesicht spucken. Das Wort heißt, hör mal, du hast nichts in der Birne. Du bist dumm. Das war tiefe Verachtung. Das war ein Wort, was du jemandem sagst, wenn du ihn nicht leiden kannst und wenn du ihm was wirklich Böses wünschst. Also kurz bevor du ihm eine Ohrfeige gibst. Das war eine rhetorische Ohrfeige. Raka. Und Jesus sagt, wenn du das zu jemandem sagst, dann bist du vor dem Gericht schuldig. Und er spricht nachher sogar davon, von dem Ort der Hölle, wo wir uns aufhalten. Und Hölle ist auch eine Übersetzung von dem Begriff Gehenna. Gehenna ist der Ort, der oft als Hölle bezeichnet wurde, denn das war tatsächlich ein Ort. Es war ein Ort in der Nähe von Jerusalem, wo der ganze Müll gesammelt wurde. Und damit der sich nicht übelst hoch türmt, wurde dieser Müll verbrannt. Das heißt, an diesem Ort sind alle hingekommen, haben ihren ganzen Schrott abgeladen und das Feuer brannte die ganze Zeit. Alle wussten, dieses Feuer geht nie leer, hört nie auf, weil ständig jemand neuen Müll bringt. Das war, wie wir hier aufgebaut haben, die Müllhalde. Und natürlich roch es entsprechend. Da wurden nicht nur Müllsachen verbrannt, Plastik hatten sie noch nicht so viel. Aber die Sachen, die da verbrannt wurden, da wurden teilweise auch die Leichname verbrannt von den Menschen, die zum Tode verurteilt wurden. Denen hat man keine Beerdigung gegeben, sondern die wurden da auch verbrannt. Es roch wirklich, wirklich unangenehm. Und was Jesus damit sagt, ist, wenn du das in dir drin hast, diesen Zorn, dass du jemanden am liebsten Raka sagen würdest, dann ist das Gleiche, wie wenn du an diesem Ort bist, wo es stinkt. Und dann hast du diesen Gestank in dir drin. Und wenn du damit rumläufst in deinem Leben, dann werden die Menschen, die mit dir zu tun haben, das spüren. Denn überall da, wo du auftauchst, da riecht es nicht gut. Es macht keinen Spaß, mit dir unterwegs zu sein, weil dein Leben muffelt. Was machen wir, wenn jemand uns Unrecht tut? Es gibt ja unterschiedliche Varianten, wie wir damit umgehen können. Das ist nämlich immer die Frage, wie gehst du mit dem Leid um? Du sagst ja nicht ohne Grund jemandem ein Schimpfwort. Du denkst ja nicht ohne Grund Raka, sondern da ist was passiert vorher. Und was machst du damit? Jesus sagt, lass uns auf die Wurzel gucken. Wie gehst du mit dem Leid, mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt um? Es gibt verschiedene Varianten, damit umzugehen. Das eine ist, dass du gewalttätig wirst. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, ein sehr prominentes Event, wo jemand gewalttätig wurde. Ja, Mike Tyson, circa vor 20 Jahren, hat seinem Mitbewerber auf den Titel beim Boxen einfach das Ohr abgebissen. Einmal groß, also hier oben links sieht man das auch, da fehlt wirklich ein Stückchen Ohr. Ne? Machen wir es wieder weg, das Bild. Also es gibt die Variante, dass du tatsächlich sagst, weißt du, ich bin so sauer, ich wehre mich jetzt, ich beiß jetzt jemanden ins Ohr. Oder ich schlag den, wie auch immer. Diese aggressive Variante. Dann gibt es auch die Variante, dass du alles in dich hineinfrisst. Und dass es in dir rumort und du jedes Mal, wenn du in eine ähnliche Situation kommst, wieder sauer wirst und manche, die werden dann depressiv, bekommen Magengeschwüre, ist es auch keine gute Variante. Es gibt die Variante, dass Leute sagen, hey, weißt du was, dann rede ich mir halt ein, dass ich an allem schuld bin. Selbstmitleid. Das ist auch eine Art, mit Ungerechtigkeit umzugehen, dass ich sage, weißt du was, ich habe auch selber Schuld. Ich bin aber auch so blöd, dass andere das mit mir machen dürfen, dass ich mich nicht wehren kann. Und dann reden wir uns in Selbstmitleid rein. Und dann gibt es auch die Variante, dass wir anfangen zu manipulieren und dass wir dem anderen drohen und sagen, hey, wenn du das nicht machst, dann werde ich das machen. Wir alle erleben Müll in unserem Leben. Und das kann nicht nur eine Person sein, das kann auch eine Gruppe sein, das kann auch eine Organisation sein. Ich weiß, das letzte Mal, als ich so richtig wütend war, wo ich mir so richtig gedacht habe, Raka, das war, als ich festgestellt habe, dass auf meiner Telefonrechnung 100 Euro zusätzlich abgebucht wurden und ich nicht wusste, wofür. Und dann rufe ich da an und sage, hey, wofür ist das denn? Und dann sagen die mir, ja, du hast vor einem Jahr telefonisch einen neuen Vertrag abgeschlossen über eine extra SIM-Karte. Und ich habe gesagt, nein, habe ich nicht, habe ich ganz sicher nicht. Ich weiß, dass ich ein Telefonat hatte mit einem eurer Mitarbeiter, der mir die verkaufen wollte. Aber ich habe ihm versucht, 10 Minuten lang zu erklären, dass ich die ganz sicher nicht will. Und er hat immer darauf bestanden, dass das so geil ist. Und ich habe gesagt, nein, ich will es nicht. Wollt ihr mir jetzt gerade erzählen, dass ihr mir trotzdem diesen Vertrag aufgeschrieben habt? Ja, das steht hier im System und das ist hier drin. Und du hättest dich ja melden können. Du hättest dich früher melden können, nicht erst in einem Jahr. Da habe ich gesagt, aber wie denn? Die Rechnung taucht ja jetzt erst auf. Ja, weil es im ersten Jahr umsonst war. Da habe ich gesagt, oh ey, wisst ihr? Raka. Und zwar gegenüber einer ganzen Firma. Ich sage, ich wäre am liebsten durch die Telefonleitung durch, am anderen Ende rausgekommen und hätte einmal so ins Ohr reingebissen. Danach habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich mir überlegt, boah, was könntest du tun? Könntest du da jetzt hin und dich ärgern und dem Mitarbeiter beißen? Oder könntest du das in dich hineinfressen und jedes Mal, wenn du über diesen Anbieter telefonierst, dich ärgern? Oder solltest du vielleicht jetzt dich hinsetzen und darüber weinen, dass du so dumm bist, dass du noch nicht mal schaffst, keinen Vertrag zu wollen? Oder solltest du manipulieren und sagen, hey, wenn ihr mir die 100 Euro nicht zurückgibt, ich habe tausende Freunde von Facebook und ich werde einen richtig gemeinen Post über euch absetzen. Oder noch besser, das nächste Mal, wenn ich predige, werde ich sagen, O3 war das. Aber das mache ich ja nicht. Das mache ich nicht. Ne? Keiner ist perfekt. Ihr merkt, da sind Dinge in uns drin und wir überlegen uns, wie gehen wir damit um. Und irgendwie musst du damit umgehen, denn sonst hast du den Müllsack immer bei dir. Und natürlich gibt es jetzt die christliche Variante, wir müssen vergeben. Und das stimmt auch. Das stimmt auch. Es ist keine Option, es ist eine Entscheidung, das ist wahr. Aber die Frage ist, wie vergibst du? Gehst du zu Gott und sagst, Gott, ich vergebe, ich lasse los? Das ist absolut richtig, versteh mich nicht falsch. Es ist das Richtige zu tun. Aber gehst du zu Gott und sagst, ja, das war echt bitter, das war richtig schlimm. Ich vergebe der Person, die hat mich so richtig betrogen. Amen. Der Punkt ist, wenn du das tust, es gibt viele Christen, die das so machen, die reden da gar nicht groß drüber, die schauen sich das gar nicht an, was sie da mitschleppen, was sie da in ihrem Leben mit auf den Weg bekommen haben. Die sprechen einfach nur ein Gebet, als wäre das hier nichts. Und dann merken sie, dass es zwar leichter geworden ist, aber dass es trotzdem noch nicht ganz weg ist. Es rumort noch in ihnen. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, welche Varianten es noch gibt, zu Gott zu gehen. Und nicht einfach nur zu sagen, ich vergebe, sondern sich vorher mit Gott darüber auszutauschen und ehrlich zu sein. Eine Variante, die wir in der Bibel lesen, ist der Umgang, den David damit hatte. Und zwar in den Psalmen. Es gibt nicht nur tolle Psalme und schöne Psalme, es gibt auch Psalme, die so krass sind vom David, dass sie auch die Rachepsalme genannt werden. Und das, was David da gemacht hat, ist etwas Ähnliches, was ich mit meinem Sohn gemacht habe, als ich festgestellt habe, da steckt so viel in ihm drin an Energie, die muss irgendwo hin. Und mein Sohn, der ist jetzt 6 Jahre und geht in die erste Klasse und manchmal ist er so ein bisschen hibbelig vom ganzen Sitzen und Lernen und manchmal ist es auch einfach nur diese vielen Muskeln, die da gerade an ihm entstehen. Und ich habe also festgestellt bei meinem Sohn, da ist Energie da, der muss irgendwo hin mit seiner Muskelkraft. Und wisst ihr, was er dann macht, wenn er so richtig voller Energie ist? Der läuft schon so durch die Wohnung. Zähne zusammengebissen und dann... Und dann, also das ist auch alles noch ganz natürlich. Das wirkt jetzt ein bisschen, als wäre mein Sohn so ein bisschen... Nein, der ist ganz normal. Wie ein 6-Jähriger nun mal ist in seinem Alter, wenn er entdeckt, er hat Muskeln. Und dann fängt er an, auf meinem Fuß rumzuhämmern und irgendwo muss er hin mit dieser Kraft. Und manchmal muss dann auch sein kleiner Bruder, der 3 Jahre ist, her. Und dann toben die, bis die ganze Energie raus ist. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich helfe ihm. Und ich habe ihm einen Boxsack gekauft. Da vorne hängt er, ein Boxsack. Die haben gesagt, weißt du was, immer wenn du so richtig Energie hast und du weißt nicht, wohin damit, ne? Dann gehen wir raus auf die Terrasse und dann darfst du auf dem Boxsack rumschlagen. Und wisst ihr was, das hat geholfen. So nach 10 Minuten, nach einer halben Stunde, wenn der so auf dem Boxsack rumprügelt die ganze Zeit, dann irgendwann mal merke ich, dann geht er ganz entspannt wieder in die Wohnung, hört auf mir rumzuschlagen, hört auf seinen Bruder rumzuschlagen, weil er durfte was machen, die Energie durfte irgendwo hin. Und das macht der David mit seinen Psalmen, die manche als Rachepsalmen bezeichnen. Der David hat sowas wie Boxsackpsalmen, wo er zu Gott geht und wo er ganz ehrlich sagt, Gott, warum kann das sein? Und dann schlägt er wieder drauf und sagt, wo bist du? Und er lässt den ganzen Frust raus. Und dann sagt der Gott auch ganz ehrlich, was er seinen Feinden wünscht. Der sagt im Psalm 58, schlag ihnen die Zähne aus. Ja, der sagt zu Gott, die sollen den nächsten Tag nicht erleben. Der lässt alles raus, was da drin steckt, sogar den Frust, dass er Gott nicht erlebt. Und er fragt sich, warum geht es mir so scheiße und den Feinden so gut? Wenn ihr das nicht glaubt, lest das mal nach. Das sind die Psalmen, die werden ganz schnell weitergeblättert. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Das passt nicht zu unserem, das, Das ist doch nicht christlich. Darf der das? Solche Schimpfworte verwenden? Sich wünschen, dass Gott dem anderen die Zähne ausschlägt? Darf der das? Die Wünsche, die David da hatte, waren die gut? Nein, die waren nicht gut. Warum um alles in der Welt wollte Gott, dass diese Rachepsalmen trotzdem in der Bibel landen, wenn diese Wünsche nicht gut waren? Weil Gott dir damit zeigen wollte, es gibt einen Weg, dass du mit diesem ganzen Rakar, was in dir drin steckt, wie du damit umgehen kannst. Wie David, komm zu mir und sei ehrlich. Ich glaube, diese Psalmen sprechen davon, dass du ehrlich sein darfst zu Gott. Ich glaube, dass wir das verlernt haben. Du darfst Gott all das sagen, was du denkst. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Gott weiß es vorher schon. Du schockierst ihn nicht damit, wenn du sagst, ich wünsche mir, dass der genauso einen Unfall baut wie ich, damit er mal weiß, wie es ist. Wenn du diesen Gedanken hast, Gott kennt den doch. Wenn du den aussprichst, dann wird Gott nicht total frustriert sein und sagen, ach du meine Güte, jetzt bin ich aber total enttäuscht. Ich dachte, der wäre ganz anders, die wäre ganz anders. Der Punkt ist, dass Gott möchte, dass du ehrlich bist. Da ist jemand, der dir zuhört. Da ist jemand, dem kannst du die Geschichte 10-mal und 20-mal erzählen. Nicht wie andere Menschen, die sagen, Junge, wir hatten das Thema schon mal. Ich bin das Thema leid. Erzähl doch mal neue Geschichten. Gott hört dir immer wieder zu. Und Gott sagt auch nicht, jetzt bleib mal auf dem Boden, jetzt sei mal ganz ruhig. Gott lässt dich ausreden. Bei Gott darfst du die Wörter sagen, für die mein Sohn 1 Euro zahlen muss. Wir halten das moralisch, mit der moralischen Keule immer ganz klein und sagen, nee. Am besten gar nicht lesen die Psalmen. Können wir gar nicht mit umgehen. Gott bietet dir an, dass er sagt, hör mal, ich habe dir einen Boxsack gekauft. Und wenn das Leben so richtig scheiße ist und wenn du so richtig Bock hast, jemand ins Gesicht zu spucken, weil das echt nicht in Ordnung war, dann komm zu mir und prügel dich aus auf diesen Boxsack und erzähl mir alles. Nimm kein Blatt vor den Mund, bei mir darfst du ehrlich sein. Du darfst ehrlich sein. Denn wenn das nicht rauskommt, wenn das nicht raus darf, dann wirst du es mit dir rumschleppen. Und dann hast du zwar gebetet, ja Gott, ich vergeb dem. Der war gemein. Du musst zuerst sagen, Gott, der war gemein, der war scheiße. Du musst das erstmal rausbrüllen zu Gott. Und dann, wenn du es dir angeguckt hast, richtig angeguckt, wie der David, wenn du weißt, Gott weiß und ich weiß, worüber wir hier reden, er weiß es wirklich, dann ändert sich deine Blickweise, deine Sichtweise, so wie beim David. Und das ist das Schöne an diesen Psalmen, die enden nicht so. David kommt dann irgendwann mal an den Punkt, wo er sagt, Gott, aber du bist mir ja doch treu. Und dann liest du in den letzten Versen dieser Psalmen wieder neue Hoffnung, du liest wieder neue Zuversicht. Und wenn du dich immer nur dafür entscheidest, es in dir drin zu lassen und einfach nur sagst, ich vergebe, dann ist das ist der richtige Weg, aber es rumort noch in dir. Und dann hast du zwar vergeben, aber du schleppst es die ganze Zeit irgendwie mit dir rum und es stinkt. Und wenn die Person dann in den Raum kommt, merkst du, nee, vorbei ist es immer noch nicht. Du hattest noch nie den Moment, wo du dich mal so richtig aufregen durftest. Was ich dir empfehle, ist, dass du das Gleiche machst wie David. Schreib so einen Boxsack-Psalm. Bisschen schwer auszusprechen, aber leicht zu schreiben. Nimm ein Blatt, nimm einen Stift und schreib einfach all das auf, was nicht in Ordnung war. Und was du denkst, was gerecht wäre, dass du zu Gott gehst und sagst, weißt du was, fair wäre es, wenn du jetzt Folgendes machen würdest. Schreib deine Wünsche auf, ganz ehrlich. Und dann gib sie Gott. Ich lese euch mal einen Vers vor, der mir immer wieder neue Hoffnung gibt. In Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Also Paulus spricht davon, dass wir uns nicht selber rächen sollen. Wir sollen nicht hingehen und dem anderen Ohr abbeißen. Aber er sagt, hey, vertrau mir, Gott ist ein Richter. Gott sagt nicht, das passt schon, was da gelaufen ist. Vertrau ihm, dass er es richtig macht. Und dass er natürlich zum anderen genauso gnädig sein wird, wie er es zu dir ist. Aber er wird sich das anschauen, er wird gerecht sein. Vertrau ihm, dass er richtig handeln wird. Und damit du es ihm abgibst, kannst du ihm erstmal ehrlich sagen, was du denkst, was fair wäre und was alles nicht in Ordnung ist. Und dann überlass es Gott und sag Gott, jetzt kennst du meine Geschichte, du kennst meine Meinung dazu und jetzt lasse ich es wirklich los. Und dann ist es raus. Und wenn du dann richtig loslässt, dann vergibst du in einer ganz anderen Tiefe. Deshalb nimm dir ein Blatt, schreib all das auf, schreib auf, über wen du sauer bist. Auch wenn du merkst, da ist noch was, auch wenn du vergeben hast, schreib auf dem, wen du sauer bist, was du denkst, was fair wäre. Und dann kannst du das Blatt zum Beispiel verbrennen. Du hast es erstmal vor Augen und sagst, hey, ich kann das erstmal festhalten. Ich habe das notiert, das gibt dir Klarheit und du hast es in der Hand und dann kannst du es verbuddeln, verbrennen oder was auch immer. Nicht einscannen und posten. Mach es nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Gott sagt, zu mir darfst du ehrlich sein, mir darfst du alles sagen. David hat das gemacht. Ich glaube, dass dich das erleichtert und dass du das dann los wirst und dass dieses Raka aus deinem Leben rauskommt und du wirklich frei bist. Und wenn du das so angehst, an der Wurzel angepackt, dann wirst du merken, dass das, was Jesus sagt, auch mit den anderen Auslegungen der Bibelverse, dass das immer an der Wurzel ist. Und das fängt mit Ehrlichkeit an. Ich möchte dafür beten, dass Gott uns heute begegnet und dass er uns heute zeigt, was wir da noch mit uns rumschleppen, wo noch irgendein Müll in unserem Leben ist, den wir noch nicht ausgepackt haben, über den wir noch sauer sind und der irgendwie schon zu unserem Leben gehört und der noch vor sich hingammelt. Dass wir das sehen und dass wir Momente haben der Ehrlichkeit, in denen alles raus darf. Wo wir uns nicht dafür verurteilen, was wir denken, sondern wo wir einfach sagen, was wir denken, und zwar zu Gott. Ich möchte dafür beten, dass Gott uns diesen Moment gibt. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Jesus, vielen Dank, dass du bei dieser Bergpredigt auch die 10 Gebote neu ausgelegt hast. Und danke, dass wir daran erkennen, dass das Problem schon dabei losgeht, dass unsere Wurzel, dass da noch eine Wurzel in uns drin ist von Frust, von Ärger, von Wut. Und dass du das mit uns anguckst. Jesus, ich bete vor allen Dingen, dass wir die Freiheit haben, wie der David, ganz ehrlich zu dir zu sein. Ich weiß, dass wir schon viel gehört haben über das, was man sagt und was man nicht sagt und was Christen sagen dürfen und was nicht. Und wir haben schon so viele moralische Predigten gehört, dass ich glaube, dass es vielen Menschen schwerfallen wird, auszusprechen, was sie schon lange denken. Ich bete, dass du uns allen die Freiheit gibst, das auf den Punkt zu bringen, was da in uns steckt. Und dass wir dich suchen mit unserem Frust und nicht zu anderen Menschen gehen. Und dass wir es alles bei dir abladen und dass wir erleben, dass du zuhörst. Dass wir erleben, dass du mit uns weinst über Ungerechtigkeit. Und dass wir es erleben, dass wenn es alles rausgeschrien ist zu dir, dass wir dann wieder neue Hoffnung kriegen, dass wir neuen Trost bekommen, neue Zuversicht bekommen und dass wir merken, dass unser Denken sich dann wie beim David ändert. Und dass wir uns auf dich verlassen, weil wir wissen, du bist unsere Gerechtigkeit. Und bei dir sind all die Geschehnisse, all das Ungerechte ist bei dir gut aufgehoben. Und dass wir frei werden. Und dass wir uns nicht nur dafür entscheiden zu vergeben, sondern dass wir es uns auch vorher anschauen. Und dass wenn dann die Menschen, die uns so unfair behandelt haben, zur Tür reinkommen, dass da nichts mehr in uns rumort, weil es rausgestrichen ist. Danke, dass wir dir so ehrlich begegnen dürfen. Und Jesus, bitte schenk, dass wir alle diesen Moment haben, dass wir uns diesen Moment trauen. und dass es ein Moment wird, den du nutzt, um uns Last abzunehmen und mit Heilung zu kommen. Und so segne ich uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.